Hallo und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance, dein Podcast zu den Themen Hufgesundheit, stressfreie Hufbearbeitung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Suhrmann, Hufpflegerin, Pferdeverhaltensberaterin und Wirtschaftspsychologin und du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche hilfreiche Tipps und Wissen, um die Hufgesundheit deines Pferdes zu stärken und eine vertrauensvolle Beziehung zu deinem Pferd auf- und auszubauen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder eine Gästin mit dabei, die Jutta Waldvogel. Und Jutta ist ebenfalls Hufbearbeiterin. Das wird heute also quasi ein Austausch unter Kolleginnen. Und hat unter anderem die Hufmagie-Intensivtage in das Leben gerufen, wo wir heute auch drüber sprechen möchten. Aber Jutta, stell dich doch einmal selber vor. Schön, dass du dabei bist.
Hey, danke für die Einladung. Ja, also wie lange bin ich Hufbearbeiterin? Ich glaube, um die 7 Jahre oder so. Ich bin da selber reingestartet, weil der Hufschmied nicht mehr zu unseren Pferden kam. Ich habe das neben der Schule tatsächlich die Ausbildung gemacht, also bin da sehr früh reingestartet und wollte das erstmal nur so für mich machen. Und dann kamen aber direkt die ersten Kunden und dann bin ich da irgendwie so richtig tief eingetaucht. Und ja, inzwischen arbeite ich ja auch in einem ähnlichen Bereich wie du. Also ich unterstütze Pferdebesitzer dabei, auch die Hufe ihrer Pferde selber zu bearbeiten und die Kommunikation mit ihrem Pferd zu verbessern und da auch wie so mit einem ganzheitlichen Blick auf die Pferde und auf die Hufgesundheit zu schauen. Genau, und das ist so das. Und ich arbeite eben auch viel online, habe Online-Kurse und eben jetzt auch die Hufmagie-Intensivtage in 2024 das erste Mal gemacht, wo ich einfach ja, viele verschiedene Experten aus den Bereichen rund um die Huf- und Pferdegesundheit zusammengebracht habe, um da einen Austausch eben herzustellen, sodass die Leute auch wirklich mal ein Bewusstsein darüber bekommen, was gibt es denn für verschiedene Ansätze und ja, was spielt denn alles in die Hufgesundheit eigentlich mit rein, weil ich das Gefühl habe, auch wenn eigentlich so viel Wissen da ist, ist es trotzdem für die Pferdebesitzer sehr, sehr schwierig, sich da weiterzubilden und so einen Weg für sich zu finden. Und ich mag das einfach nicht, dieses Dogmatische. Und ich sage auch nie, dass mein Weg der einzig richtige ist, weil ich das einfach nicht wahr finde. Sondern ich finde es wichtig, dass da einfach einen offenen Austausch gibt. Und das ist wie so mein Ziel, das so ein bisschen in die Welt zu bringen. Genau.
Ja, finde ich super spannend. Ich habe mir die letzten Veranstaltungen auch angeguckt, also war dabei bei deinen Hufmagie-Intensivtagen als Zuschauerin und darf ja dieses Mal dann auch selber mit einen Beitrag dazu beitragen und finde es super spannend, weil ich finde, dass der Austausch zwischen den Dienstleistern am Pferd rund um das Thema Hufgesundheit auch noch viel zu wenig gelebt wird in der Praxis. Wie ist da deine Erfahrung mit? Hast du diese Erfahrung auch gemacht? Und was war deine Motivation dahinter, die Hufmagie-Intensivtage dann auch ins Leben zu rufen?
Also ich muss sagen, also ich sehe das tatsächlich auch so in meiner Praxis jetzt, wenn ich zu den Kunden fahre, mache ich inzwischen nicht mehr so viel. Aber ich sehe das schon immer wieder, dass es nicht so einfach ist, da eine Zusammenarbeit herzustellen. Also das ist sehr selten eigentlich, dass da wirklich eine Zusammenarbeit entsteht. Und ich denke aber, eigentlich wäre das halt wirklich das Ziel. Und ich bin dann manchmal so hin und her gerissen, wo ich dann denke, muss ich jetzt auch noch eine Osteopathie-Ausbildung machen? Muss ich jetzt noch das und das machen? Und ich denke aber, das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil es gibt schon so viele gute Menschen. Wir müssen uns einfach nur mehr vernetzen und mehr finden und dann da einfach den Pferden so helfen. Und mein Ziel war so ein bisschen, also ich erinnere mich da immer noch so zurück an meine Anfangszeit, wo ich eben so dieses ganze Wissen über die Hufe aufgesaugt habe. Also ich war in allen möglichen Facebook-Gruppen und habe mich da ausgetauscht mit Leuten und versucht zu lernen und Fragen zu stellen. Und ich habe so viel unfreundliche Leute erlebt, also so viele Leute, die einen dann verurteilen für die Fragen, die man stellt oder irgendwelche Shitstorms auslösen mit hunderten Hate-Kommentaren, wenn man mal irgendwas anders sieht oder so, wo ich es hat mich viel gelehrt, so, aber wo ich dachte, boah, das ist echt blöd, wenn du als Pferdebesitzer nach Antworten suchst und dann die ganze Zeit mit diesem Dogmatismus und mit diesen Leuten konfrontiert bist, die dir sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch und wenn du es falsch machst, dann wirst du jetzt gecancelt, so ungefähr. Also das finde ich einfach richtig bescheuert, weil jeder muss doch für sich gucken, dass er seinen richtigen Weg findet. Und ich kann doch immer nur sagen, hey, das ist mein Angebot, schau, ob das für dich passt, probier es aus. Also ich bin kein Fan davon, dass man jetzt so von Anbieter zu Anbieter hoppt, sondern ich denke, wenn du dich für einen Weg entscheidest, dann mach das mal für eine Weile. Aber du kannst dich immer wieder umentscheiden und ich bin dir dann auch nicht böse. So, du kannst machen, was du willst. Und das finde ich halt wichtig, das in die Welt zu bringen, weil einerseits könnte man natürlich auch sagen, wenn ich jetzt etliche Hufbearbeiter und Dienstleister zusammenbringe, dann hole ich mir ja ganz viel Konkurrenz rein sozusagen. Aber ich sehe es halt gar nicht so, weil selbst wenn wir beide jetzt auch ganz ähnliche Arbeit machen, die einen Leute haben Lust, mit dir zusammenzuarbeiten, die anderen haben Lust, mit mir zusammenzuarbeiten. Und beides davon ist nicht falsch so. Und es gibt genug Pferde, denen wir helfen können, von dem her. Genau, das ist eigentlich so meine Intention, dass es auch für Pferdebesitzer insbesondere wirklich einen Raum gibt, wo sie sich ohne dieses Dogma einfach das rauspicken können, was ihnen gefällt. Natürlich habe ich so einen groben Plan, welche Menschen ich einlade und welche nicht. Also es gibt natürlich schon Menschen, wo ich sage, boah, diese Philosophie liegt mir gar nicht, die lade ich nicht ein. Aber ich habe trotzdem auch ein paar Menschen, wo ich sage, ja, okay, mit dem stimme ich überein, mit dem anderen vielleicht nicht so. Aber ich lade die Menschen trotzdem ein, weil ich sehe, dass die Erfolg haben mit dem, was sie machen. Und genau, und dass man da aber trotzdem so einen groben Rahmen hat, wo aber trotzdem einfach viele Variationen Platz haben und man dann einfach schauen kann, was für einen eben stimmig ist, so ja.
Ja, finde ich einen total schönen Ansatz, gerade auch diese Einstellung, dass es eben keine Konkurrenten sind, sondern eher sich das Wissen ja auch ergänzt. Denn wir haben ja auch irgendwann mal angefangen, irgendwo zu lernen und uns Wissen anzueignen. Und man kann ja nur durch das, was man sich an weiterem Wissen aneignet, dazulernen und sein Bild eben von jetzt in unserer Situation eben von der Hufgesundheit noch erweitern und dann neue Aspekte mit hinzunehmen. Und das finde ich sehr schön, dass du da eben versuchst, diesen Dogmatismus aufzubrechen und zu sagen, hey, schau dir viel an und dann entscheide dich für deinen eigenen Weg, nimm dir das mit, was du gebrauchen kannst, probier es aus. Das fehlt mir auch tatsächlich in der Pferdewelt noch zunehmend, dass wir eben einfach uns immer als Konkurrenten sehen, statt zusammenzuarbeiten und da eben das Ziel in den Fokus zu stellen, den Pferden zu helfen und nicht unser eigenes Ego eben so voranzubringen und in den Mittelpunkt zu stellen.
Absolut, ja.
Ja. Hast du da schon Gegenwind erfahren in irgendeiner Richtung oder wird das gut angenommen, dieses Zusammenarbeiten und voneinander lernen?
Also Gegenwind habe ich tatsächlich nicht wirklich erfahren. Ich habe eher umgekehrt sehr viel positives Feedback gekriegt. Und natürlich gibt es Leute, die sagen, boah, ja, mit der Person konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Und das war so sehr unterschiedlich, weil ich habe Menschen dabei gehabt, die, sag ich mal, eher in eine esoterische Richtung gehen, und ich habe auch Menschen dabei gehabt, die eher so in dem Klassischen noch drin sind. Natürlich gibt es dann die einen, für die passt das eine besser und für die anderen das andere. Aber trotzdem muss ich sagen, das hat sehr gut funktioniert. Also ich habe eher, also vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, online auch Beratungen zu machen und Kurse zu oder Workshops zur Verfügung zu stellen, da habe ich deutlich, deutlich mehr Gegenwind bekommen. Aber inzwischen ist das gefühlt auch immer normaler geworden, dass wir eben uns auch auf diesen Wegen weiterbilden können. Und dafür bin ich tatsächlich sehr dankbar. Also das hat wirklich sehr gut funktioniert, ja.
Ja, sehr schön. Das finde ich, ist ein guter Ansatz, und ja, macht irgendwie auch so ein bisschen Hoffnung, dass es in der Pferdewelt da einfach auch ein bisschen offener wird und eben dieser Konkurrenzgedanke immer weiter in den Hintergrund rückt und eher so ein Miteinander auch dann entstehen kann, was sich dann ja auch wieder auf das tatsächliche Arbeiten vor Ort übertragen kann, wobei man da ja auch noch mit anderen Persönlichkeiten, anderen Hierarchien zu tun hat. Ich in meiner Arbeit erlebe das häufig gerade in der Zusammenarbeit mit Hufschmieden oder auch Tierärzten, ne, wenn es da mal wirklich um Spezialbeschläge geht, um irgendwelche Korrekturen, die gemacht werden müssen, oder eben auch wenn es um Hufrehefälle mit Tierärzten geht, dass man da immer noch so ein bisschen dieses Machtgefälle hat. Aber das ist ja dann ja in dieser Online-Welt eher was man nicht so in dem Austausch hat. Begegnet dir das denn im wahren Leben mit den Pferdebesitzern auch? Und gibt es da von dir einen Tipp, wie man da gut mit umgehen kann?
Ja, also bei mir ist es meistens so, dass die Leute dann zu mir kommen, wenn sie eigentlich schon sich von ihrem bisherigen Schmied oder Bearbeiter getrennt haben. Aber es war jetzt zum Beispiel kürzlich ein Fall, da hat das Pferd eine Hufrehe gehabt. Die Besitzerin hat das erst nicht so richtig gesehen. Das Pferd ist davor schon ein bisschen fühlig gelaufen und hatte schon nicht so gute Hufe, und dann war es aber irgendwann richtig schlecht. Und dann hat sie mich halt gerufen, um dann mal ihr zu helfen wieder bei der Bearbeitung, weil sie das so größtenteils selber macht. Und dann habe ich ihr halt sagen müssen, dass das leider eine Hufrehe ist, was der da hat. Und habe den dann auch bearbeiten können und so. Und dann hatte halt wirklich eine lange Phase gehabt, wo es ihm echt schlecht ging und wo dann tatsächlich auch die Tierärzte halt wirklich sie fast gezwungen haben, da dann Keile drunter zu machen und dieses oder jenes Medikament zu geben. Und dann wollten die das Pferd in die Klinik und dann haben sie ihr gedroht, wenn sie das jetzt nicht so und so macht, dann holen sie das Veterinäramt und solche Geschichten. Und das fand ich wirklich krass, weil ich war alle 2 Wochen da zur Bearbeitung und die Hufe sahen nicht so schlecht aus, auch die Röntgenbilder waren nicht so schlecht. Das Pferd ist zwar richtig schlecht gelaufen, aber es war jetzt nicht so kurz vor 12. Die Sohle war immer noch ziemlich dick und so weiter. Also wir haben eigentlich rechtzeitig gut gehandelt und haben wirklich kleinschrittig bearbeitet und so weiter und mit Hufschuhen und sie hat sich da wirklich gut bemüht und das Pferd hat auch abgenommen und so weiter. Obwohl wir das alles gemacht haben und obwohl ich auch so regelmäßig da war und das betreut habe und so weiter, war es dann trotzdem so, dass die Tierärzte halt da ja einfach ihren Weg durchboxen wollten mit den Keilen und mit den Medikamenten und so weiter. Und das finde ich schon richtig schade, weil einerseits kostet das ja unfassbar viel Geld auch für die Leute. Es macht halt gar keinen Sinn, wenn ich jetzt als Hufbearbeiter einen Weg verfolge und der Tierarzt dann genau das Gegenteil macht. Da muss eine Kommunikation her, weil sonst ist es einfach frustrierend für beide Seiten, wenn immer wieder irgendjemand was anderes macht. Es braucht halt irgendwie so einen Weg, der sich durchzieht. Und natürlich ist es mir lieb, wenn ich mich da austauschen kann, aber das habe ich da an der Stelle schon auch so beobachten können, dass da auch nicht wirklich ein Interesse daran war, warum wir das jetzt so und so machen, sondern da wird dann halt das Schema X durchgezogen. Heißt nicht, dass jeder Tierarzt so ist, aber ich sage auch immer, ne, so als gerade auch mit den Tierärzten, ich habe gar nicht die Erwartung, dass die alles über Hufe wissen müssen. Ich habe nicht die Erwartung, dass die wissen müssen, wie man genau den Abszess aufschneidet oder wie man genau die Hufrehe behandelt, weil die müssen für so viele verschiedene Spezies irgendwie behandeln können und wissen, was man da wann einsetzt. Und der Huf ist an sich schon so komplex. Es hat ja nicht ohne Grund eine eigene Profession, die sich damit auseinandersetzt. Aber das Problem ist halt eben, wenn dann auch bei den Tierärzten halt diese Idee ist, dass sie trotzdem die Experten sind. Und das finde ich halt so ein bisschen das Schwierige daran. Anstatt dass man sagen könnte, ja, ich würde so und so machen oder das wäre jetzt für mich der sichere Weg. Aber wenn wir hier jetzt in der Zusammenarbeit sind und ich da regelmäßig drauf gucken kann oder so, dann können wir es halt auch so und so machen, weil du bist ja der Experte, du hast die Erfahrung mit der Therapie von den Hufen. Also das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen würde. Und ich kenne auch Tierärzte, die so arbeiten, aber es sind halt wenige. Und das ist halt wirklich schade. Aber jeder sollte ja eigentlich so in seinem Bereich halt einfach arbeiten können. Genauso wie ich natürlich sagen kann, hey, guck mal deine Heuqualität an oder vielleicht könntest du mal dieses Mineralfutter ausprobieren. Ich glaube, das würde für dein Pferd gut funktionieren. Aber wenn das halt ein größeres Ding ist, dann muss ich ja trotzdem sagen, ja, aber wenn du dir unsicher bist oder wenn das dir nicht weiterhilft, dann musst du eine Futterberatung machen. Ich habe zwar einen gewissen Bereich, wo ich Ahnung habe, aber ich bin kein Futterberater so. Von dem her, das ist halt wie, das finde ich halt das Wichtige, dass man dann irgendwo auch seine Grenzen kennt, sowohl als Bearbeiter, aber eben auch als Tierarzt oder Hufschmied.
Ja, jetzt hast du dich ja auch zum Großteil auf die Wissensvermittlung fokussiert. Was glaubst du, welche Bedeutung hat für solche Situationen auch die Wissensvermittlung an PferdebesitzerInnen?
Also was ich jetzt zum Beispiel gerade bei dem Beispiel gemerkt habe, ist natürlich, das hat der Besitzerin schon geholfen, da einfach für sich eine Sicherheit zu haben und dann mit der Situation trotzdem irgendwie umzugehen. Und insgesamt, ja, merke ich einfach, dass es eine Sicherheit gibt, dass es nicht so, weil sonst ist es halt, du hast irgendwie drei verschiedene Meinungen und weißt dann gar nicht, ja, was ist es denn jetzt? Weil jeder hat ja auch seine gewisse Logik, die er irgendwie vermittelt. Und ich denke, wenn du halt einen Weg mal ein bisschen intensiver anschaust und vor allem für dich ausprobierst und dann die Ergebnisse siehst, dann gibt dir das halt eine Sicherheit. Also ich finde auch nicht, dass es gut ist, wenn du mir jetzt einfach zuhörst und dann sagst, ja, das ist der Weg, sondern probier es aus für dein Pferd, lass es mal, bearbeite es mal ein paar Monate in die Richtung und guck mal, was passiert. Und dann kannst du sagen, ob das der Weg ist oder nicht. Aber mir blind zu glauben, bringt ja auch nichts. Aber das ist halt, wenn du nie eine Erfahrung damit gemacht hast, dann hast du ja gar keinen Ansatzpunkt, um jetzt zu wissen, ob das, was dir erklärt wird, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Und das sehe ich eben schon, dass das den Leuten halt wirklich hilft, egal ob es jetzt der Tierarzt ist oder ein anderer Bearbeiter oder ein Stallkollege oder sonst was, die halt irgendwas sagen, dass es ihnen hilft, da einen Abgleich zu finden. Und selbst wenn sie nur auf einem Hufkurs waren oder so und dann da trotzdem schon gemerkt haben, okay, wenn ich jetzt den Huf so und so bearbeite, dann ist der plötzlich nicht mehr schief oder das Pferd fängt an zu kauen und zu gähnen und ist plötzlich viel entspannter oder was auch immer es ist. Also, dass sie da trotzdem wie schon eine Erfahrung einfach damit machen und merken, okay, es hat diesen oder jenen Effekt. Und das gibt einfach eine Sicherheit, ja.
Ja, doch, auf jeden Fall. Das kann ich auch so unterschreiben. Und was ich immer ganz schön finde, wenn PferdebesitzerInnen auch mal so einen Kurs mitgemacht haben und so ein bisschen das Verständnis für den Huf haben, fällt es ihnen oft leichter, die richtigen Fragen zu stellen und auch mal zu hinterfragen, ob das, was am Huf gemacht wird, tatsächlich zielführend ist. Weil gerade als Profi kriegt man vielleicht auch irgendwann diesen Punkt, wo man ein bisschen Betriebsblindheit vielleicht auch entwickelt und ein bisschen nachlässiger wird. Und wenn man dann weiß, der Pferdebesitzer ist aber mit dabei und hat ein bisschen Ahnung, ist man da eben nicht alleine mit der Verantwortung, die man dann als Hufprofi übernehmen muss, sondern die Verantwortung kann wieder zurück an den Pferdebesitzer gegeben werden, der dann eben einen Blick darauf hat, dass es auch wirklich in die richtige Richtung geht, dass sich der Huf gut entwickelt, dass vielleicht auch mal eine Hufdokumentation gemacht wird in Form von Fotos, dass man so ein Verlaufsprotokoll hat, dass man das nicht eben alles als Profi machen muss und verwalten muss, sondern da wirklich auch eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe mehr entsteht und nicht dieses Machtgefälle, ich bin jetzt der Profi, ich sag, wo es lang geht, du bist der Pferdebesitzer, der von nichts Ahnung hat, sondern sich das mehr und mehr angleicht. Das macht es natürlich auch ein bisschen unentspannter vielleicht für den einen oder anderen Profi, weil man sich weiterbilden muss, Antworten haben muss auf gewisse Fragen, vielleicht auch selber mal die Stärke haben muss zu sagen, oh, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, das muss ich selber nochmal überdenken oder vielleicht auch nochmal nachlesen, nachschauen, mit einem Kollegen mich austauschen. Hat immer zwei Seiten von diesem Aspekt, aber ich finde, es macht die Qualität hinterher fürs Pferd deutlich besser.
Ja, das sehe ich auch so. Und was ich auch noch interessant finde, ist, wie so, ich habe das Gefühl, es gibt so wie zwei Lager. Die einen, denen fällt es nicht mal auf, dass das Pferd eine Hufrehe hat oder eine Strahlfäule. Und die anderen, die kriegen schon Panik, wenn da ein kleiner Haarriss im Horn erscheint. Und auch das habe ich so das Gefühl, wenn man sich ein bisschen mehr mit den Hufen beschäftigt und weiß, wie der Huf aufgebaut ist, wie er funktioniert und so weiter, dann wird auch das einfacher, da die Dinge einzuschätzen. Und dann kriegst du halt nicht den Anruf, weil da mal ein bisschen was wegblättert oder so. Und gleichzeitig kann der Besitzer dann aber auch viel eher mal sagen, boah, ich glaube, da läuft gerade wirklich was falsch. Oder auch mal bei dem Stallkollegen oder so drauf gucken und sagen, hey, guck mal bei deinem Hufbearbeiter, ob du da nicht irgendwas verbessern kannst noch. Also auch das finde ich macht einfach Sinn. Also ich mache jetzt auch seit einem halben Jahr alle 2 Wochen so kostenlose Blickschulungscalls, wo die Leute mir ihre Hufe schicken können und ich die dann bespreche. Und ich habe auch das Gefühl, dass das den Leuten richtig viel hilft, einfach viele verschiedene Hufe zu sehen und wirklich zu sehen, okay, wie sieht ein gesunder Huf aus? Was sind vielleicht Problemstellen und wie kann ich das erkennen, was man da an der Bearbeitung verbessern kann? Weil daran mangelt es, glaube ich, einfach sehr häufig, ja.
Ja, total spannender Aspekt, ja. Glaubst du, dass sich das auch mit so Veranstaltungen wie den Hufmagie-Intensivtagen verändern wird, dass da auch mal Leute reinschauen, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben? Oder wie ist auch vom letzten Mal deine Erfahrung? Was hast du für Rückmeldungen bekommen? Waren da hauptsächlich Menschen dabei, die sich schon mit dem Thema Huf auseinandergesetzt haben? Oder konntest du da auch viele neue Menschen begeistern für das Thema Hufgesundheit?
Also ich kann es nicht so 100% sagen, wie viele Leute sich jetzt noch gar nicht damit beschäftigt haben. Ich hatte insgesamt schon das Gefühl, dass es eher Leute waren, die schon auf dem Weg sind, sich weiterzubilden. Und ich habe ja auch das Ganze nicht komplett kostenlos gemacht, sondern einfach einen geringen Eintrittspreis sozusagen gehabt, weil ich halt auch ein bisschen die Qualität filtern wollte, weil ich kenne das halt aus dieser Hufszene und auch der ganzen Pferdewelt insgesamt, dass einfach da so viel gelästert wird und so viel ja, gegeneinander auch einfach passiert, weshalb ich nicht wollte, dass da so viele Leute reinkommen, die einfach nur mal gucken wollen und sich dann danach irgendwie darüber auslassen, sondern ich wollte, dass es wirklich Menschen sind, die sagen, hey, mich interessiert das richtig. Aber es waren wirklich von Anfängern bis Profis waren wirklich viele dabei, einfach also aus allen Bereichen, die sich da weitergebildet haben. Und ich hatte schon das Gefühl, dass da auch einige dabei waren, denen einfach noch viele Aspekte nicht so bewusst waren oder die vieles noch nicht kannten. Und ich muss auch sagen, ich selber habe auch in jedem Gespräch irgendwie noch mal was gelernt. Also auch das ist ja irgendwie cool zu merken, so hey, selbst wenn ich schon das seit Jahren mache und mich schon viel weitergebildet habe, trotzdem ist da einfach noch ganz viel, wo man sich noch verbessern kann, so ja.
Ja, finde ich einen total schönen Ansatz, da auch ja so unter diesem Aspekt lebenslanges Lernen dran zu gehen und für sich auch festzustellen, man lernt wirklich nie aus und man kriegt immer noch irgendwelche Aspekte mit, auch von anderen Bearbeitungsrichtungen. Das ist so, finde ich, die heißeste Diskussion, die häufig geführt wird.
Ja.
Welche Bearbeitungsrichtung ist denn jetzt die richtige? Und da ist meine Antwort häufig die, die dem Pferd hilft. Ich habe zwar zu manchen Dingen eine Meinung, wo ich sage, das erschließt sich mir einfach nicht, oder es gibt Ansätze, wo ich sage, finde ich gefährlich, das jetzt so groß zu kommunizieren in die eine oder andere Richtung, weil es einfach für uns, für viele Haltungsbedingungen nicht umsetzbar ist, und so weiter und so fort, ne? Also ich muss immer gucken, wie lebt das Pferd, was kann ich da an Bearbeitung machen, und das irgendwie so ein Stück weit runterbrechen. Aber so komplett eine Bearbeitungsrichtung abzulehnen, ist, glaube ich, auch nicht so der richtige Weg, solange sie dem Pferd irgendwie nicht schadet.
Ja.
Und sich da immer wieder anzuhören, was ist die Idee hinter dem, was die anderen sich dabei denken, finde ich, ist auch immer ein total spannender Aspekt. Und man kriegt da auch immer wieder die Augen geöffnet und nochmal so einen Blick über den Tellerrand.
Ja, also ich hab tendenziell, also ich werde das auch immer wieder gefragt, was hast du denn für eine Ausbildung gemacht? Aber ich muss auch sagen, das, was ich ursprünglich gelernt habe, ich habe davon ganz wenig nur noch, was ich wirklich mache und habe ganz vieles verändert. Und ich sage auch immer so, es gibt aus jeder Bearbeitungsrichtung gibt es gute und schlechte Leute. Und ich finde, am ehesten findest du gute Leute, wenn das wirklich Leute sind, die sich in verschiedene Richtungen auch Dinge angeschaut haben. Also die nicht auf ihrer Methode alleine hocken bleiben, sondern auch eben, wie du sagst, über den Tellerrand gucken und sich noch ein paar andere Aspekte anschauen. Und dann kannst du eigentlich aus jeder Richtung gute Leute finden. Also auch in den letzten 5-Mal-Intensivtagen hatte ich aus allen möglichen Richtungen Leute dabei, die wirklich gut sind. Also da, ja, ich finde das immer schwierig, sich darauf zu sehr zu versteifen. Und das Spannende finde ich auch immer so, die Leute haben ja selber gar keine Ahnung, was diese Bearbeitungsrichtung eigentlich wirklich bedeuten und was da das Konzept dahinter ist. Es ist ja gar nicht so einfach zu verstehen manchmal. Von dem her ist es wirklich schwierig, danach eigentlich zu urteilen. Und ja, das ist eben so mein kleiner Versuch, da ein bisschen weiterzuhelfen, dass die Leute sich besser orientieren können. Aber es ist wirklich voll schwierig, wie du sagst. Man muss es letztendlich für sein eigenes Pferd ausprobieren und auch wirklich schauen, ist das, was der Bearbeiter mir erklärt, ist das für mich schlüssig und sehe ich das Ergebnis dann auch? Also genau.
Gibt es denn für dich irgendwelche Aspekte, wo man darauf achten sollte, aus PferdebesitzerInnen-Sicht, wenn man sich einen Hufbearbeiter sucht oder auch darüber nachdenkt zu wechseln? Was sind für dich so, ja, Qualitätskriterien bei einem Hufprofi und was sind vielleicht auch so absolute No-Gos?
Also erstmal finde ich es wichtig, dass jemand ist, der Lust hat, deine Fragen zu beantworten. Eben wie du schon gesagt hast, auch bei mir kommt es manchmal noch vor, wo ich einfach nicht weiter weiß oder wo ich sage, hey, da muss ich mich nochmal weiterbilden oder das und das meine ich gehört zu haben oder das und das ist für mich logisch. Ich weiß aber nicht, ob es genau so ist. So, also ich finde das auch wichtig, das zu können. Aber im Großen und Ganzen finde ich es wichtig, dass das jemand ist, der nicht genervt ist von deinen Fragen. Sondern der halt wirklich Lust hat, dir das zu erklären. Weil für mich persönlich macht es einfach total viel Sinn, wenn die Pferdebesitzer das verstehen, was ich mache, weil dann können sie auch die anderen nötigen Aspekte verbessern, um dem Pferd eben zu helfen. Also eben die Fütterung, die Haltung und so weiter. Oder auch alleine schon, wenn ich sage, ich möchte ein kürzeres Bearbeitungsintervall haben, wenn ich dem Pferdebesitzer erklären kann, warum, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass er das auch beibehält, als wenn er gar nicht weiß, warum. Und deswegen finde ich, das verbessert einfach die Zusammenarbeit, wenn man da eine Kommunikation hat. Dann finde ich es wichtig, dass der Mensch einfach freundlich mit dem Pferd umgeht. Also, dass man da einfach also alleine schon einmal das Pferd begrüßen so freundlich und sich da ein bisschen Zeit lassen. Ja, ich bin auch, also ich finde, laut werden oder körperlich werden geht wirklich nur, wenn die eigene Sicherheit bedroht ist. Also wenn man irgendwie weggedrückt wird oder gekickt oder gebissen wird. Das sind für mich so die Fälle, wo ich sage, okay, da gehe ich auch mal dagegen so, weil das geht nicht. Aber alles andere ist es, finde ich, nicht in Ordnung, wenn man da irgendwie handgreiflich oder laut wird oder sowas. Eher muss man dann auch einfach sagen, hey, so geht das gerade nicht, du musst das eben üben. Aber das nicht am Pferd dann auslassen. Was ist noch wichtig? Ja, also ich finde es schon auch gut, wenn das einfach jemand ist, der so ein bisschen einen Hintergrund hat und der sich auch vielleicht dafür interessiert, wie das Pferd gehalten wird, wie das Pferd geritten wird, welche Böden, welches Futter und so weiter. Und der einfach so insgesamt ein bisschen auf das Pferd guckt, weil das hat auch jemand in den letzten Intensivtagen gesagt, so als Hufbearbeiter bist du eigentlich derjenige, der am regelmäßigsten von außen an das Pferd rankommt und mögliche Veränderungen sehen kann. Und das finde ich halt irgendwie auch wichtig, dass man da vielleicht mal was sagt, wenn das Pferd irgendwie Einlagerungen hat oder wenn das Pferd zu dünn wird oder wenn sonst halt irgendwas nicht stimmt, dass man da einfach was sagt und dass man gleichzeitig aber auch jemanden hat, dem man da irgendwo vertraut, mit dieser Meinung. Ja, ich würde mal sagen, das sind eigentlich so die wichtigsten Aspekte. Und dass es halt auch jemand ist, der sich so ein bisschen auf die Individualität des Pferdes einlässt. Also wenn das Pferd halt eben nur frei stehen kann oder wenn das Pferd lieber erst hinten bearbeitet werden möchte oder wenn man da abwechseln sollte oder wenn man da mehr Pausen braucht oder was auch immer es ist, dass da eine gewisse Flexibilität ist. Also je nachdem, natürlich kann man nicht immer alles möglich machen, aber dass da einfach so ein Wille ist, sich auf das Pferd einzulassen und so ein bisschen die Wünsche des Besitzers ja mit einzubeziehen. Und ich muss auch sagen, ich finde es wichtig, dass der Bearbeiter nicht zu lange braucht. Also, weil das sehe ich halt auch, oder das höre ich immer wieder von Leuten, dass sie sagen, ja, mein Hufbearbeiter oder meistens eine Frau, die hat immer eine Stunde oder 1,5 Stunden gebraucht, um das Pferd zu bearbeiten. Und dann wundere ich mich halt auch nicht, wenn das Pferd rumzappelt, weil das finde ich, wenn du das professionell machst, ist es zu lang. Also natürlich, wenn du anfängst, das braucht natürlich eine Weile, bis man einigermaßen schnell ist. Aber ich bin jetzt auch keine besonders große, starke Person und wenn das Pferd einigermaßen hinhält, dann schaffe ich das locker in einer halben Stunde. Und ich denke, alles, was über eine Stunde geht, ist einfach, oder sogar eine Dreiviertelstunde, muss man sich überlegen, ob das so funktioniert, weil das ist langfristig für das Pferd einfach nicht so cool. Ja, das sind erstmal so die Aspekte, die mir gerade einfallen. Gibt bestimmt noch mehr.
Ja, gerade die letzten beiden finde ich auch super spannend und wichtig. Auch dieses Thema auf das Pferd eingehen. Gerade wenn die Pferde ihre körperlichen Baustellen haben. Ich finde, da wird ganz häufig drüber hinweggegangen, dass viele Pferde einfach bodennah bearbeitet werden müssen, nicht so hoch die Beine halten können oder vielleicht mal zwischendurch absetzen müssen. Und da wird häufig ja argumentiert, naja, man muss aber auch gucken, dass man sich selber nicht kaputt macht und dass es nicht zu lange dauert. Aber gerade dieser Aspekt, ich kooperiere mit dem Pferd, ist aus meiner Erfahrung einer, der dazu führt, dass es eher schneller geht, als wenn ich mich mit dem Pferd anlege und Druck ausübe, weil dann in der Regel Gegendruck folgt und man sich immer mehr hochschaukelt. Und also ich muss sagen, aus meiner eigenen körperlichen Erfahrung, ich finde es auch manchmal entspannter, die Pferde bodennah zu bearbeiten, als auch dagegen die Kräfte anzuarbeiten und das Pferd zu zwingen, irgendwie das Bein noch ein bisschen höher zu halten. Aber das ist wahrscheinlich auch bei jedem so ein bisschen unterschiedlich und hängt vielleicht auch mit den körperlichen Wehwehchen zusammen, die man hat oder eben noch nicht hat, weil man noch ein bisschen jünger ist. Gerade einen Schmied, der vielleicht schon irgendwie kurz vor der Rente ist, der wird da wahrscheinlich nicht mehr so kompromissbereit sein, kann das wahrscheinlich körperlich auch nicht, was dann auch okay ist. Der darf sich dann aber vielleicht die Freiheit nehmen und zu sagen, ich nehme nur die Pferde in meine Kundschaft auf, die das eben können. Da muss man vielleicht auch so ein bisschen eingestehen, wenn man Pferde nicht bearbeiten kann, wenn die Pferde nicht zu einem passen und da eben die Grenzen dann auch irgendwann erreicht sind. Ja, und auch der zweite Aspekt, den du genannt hast, finde ich da auf jeden Fall wichtig, dass man eben nicht zu lange braucht und sich darauf trainiert, eben schnell zu sein und da ja in einer halben Stunde durch zu sein. Also das ist klar, am Anfang braucht man länger, das ist klar, man muss erstmal eine Schlachtzahl schaffen und ja, da so ein bisschen in sein Tempo, in seine Routine reinkommen. Da finde ich es aber wichtig, dass man da auch irgendwie in der Ausbildung schon darauf achtet, dass man in die Übung kommt, wenn man das auch beruflich machen möchte. Also ich bin ja selber Ausbilderin am LTZ und habe da meinen eigenen Standort, wo ich Pferdebesitzerinnen dann ja auch in der Regel zu Profis ausbilde. Und denen, die das wirklich beruflich machen wollen, gebe ich immer mit, dass sie auch nicht nur in den Kursen bearbeiten sollen, sondern sich schon mal Übungspferde suchen sollen von Freundinnen, von Stallkolleginnen, um da einfach eine gewisse Schlachtzahl zu schaffen und auch auf Tempo zu arbeiten, damit die Handgriffe sitzen, um es den Pferden hinterher leichter zu machen. Gerade Pferde, die schon älter sind oder noch besonders jung, die können einfach nicht so lange auf drei Beinen stehen und ich finde, das braucht man denen auch nicht abverlangen.
Ja, absolut. Und lieber macht man dann auch einfach, wenn man ein bisschen Pausen dazwischen und so. Und
Ja.
erfahrungsgemäß macht es auch Sinn, wenn man wirklich die ersten paar Mal, wenn man sich da wirklich Zeit lässt, dann geht es auch irgendwie schneller. Aber man muss natürlich an sich selber dann eben auch arbeiten, dass man es dann auch packt, so, ja.
Ja, und was ich mittlerweile tatsächlich mache, ich erziehe meine Kunden dahin, dass sie auch ein regelmäßiges Intervall einhalten. Also das mache ich nicht mehr, dass ich sage, ich nehme die Kunden, die das manchmal auch irgendwie 8 bis 12 Wochen rauszögern. Das sind dann einfach nicht meine Kunden, weil dann brauche ich natürlich auch länger oder muss invasiver korrigieren. Und das ist einfach nicht mein Arbeitsstandard, nicht meine Arbeitsqualität, die ich mir wünsche. Und ich finde, das dürfen wir uns als Hufprofis dann auch rausnehmen, dass wir sagen, das sind unsere Rahmenbedingungen, die für uns einfach notwendig sind, damit wir eine gute Arbeit ableisten können und auch die Qualität gewährleisten können und auch sowas wie die Zeit.
Ja, und ich finde das tatsächlich auch nochmal einen guten Aspekt, weil ich persönlich würde jemandem, der sagt, ja, alle 8 Wochen reicht für Bearbeitung, dem würde ich nicht vertrauen. Weil das hat man ja wirklich auch rausgefunden, dass das über 6 Wochen ist eine Korrektur nicht möglich bei den meisten Pferden. Sicherlich gibt es Ausnahmen, die irgendwie im Aktivstall laufen oder die wenig Hornwachstum haben oder so. Oder mein alter Wallach, da wächst auch fast nichts nach über den Monat. Und trotzdem wird er ein bisschen schief und dann mache ich den halt wieder rund so. Und bei meinem Jungen, da ist dann schon 1 Zentimeter gewachsen in der Zeit. Aber ebenso, dass ich würde sagen, bei 80, 90% der Pferde macht das Sinn, nach 4 Wochen zu bearbeiten, allerhöchstens alle 6 Wochen. Aber darüber macht das für mich keinen Sinn. Und wenn da jemand so ganz lapidar damit ist, dann ist das für mich auch ein Zeichen, dass das vielleicht nicht die höchste Qualität ist, die man da bekommt.
Ja, das stimmt. Und meine Erfahrung ist, dass das häufig gerade bei Shetties hinausgezögert wird und dass da immer gesagt wird, ah, der braucht nicht so häufig, den macht man nur jedes zweite Mal mit. Ja, bei manchen gehe ich da mit, wenn die vor der Kutsche laufen und sich wirklich gleichmäßig die Hufe ablaufen, dann kann das sein. Aber ich habe vor kurzem auch eine Anfrage gehabt, ob ich Neukundin aufnehmen kann an einem Stall, wo ich eh vor Ort bin. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich möchte mir das erst angucken, bevor ich einen 8-Wochen-Intervall zusage, ob das Pferd wirklich mit dem Wachstum zurechtkommt. Ansonsten ist das wie bei den anderen Pferden auch ein kürzeres Intervall. Da lasse ich mich sonst nicht drauf ein. Also, und die hat sich dann auch nicht mehr bei mir gemeldet. Und das ist dann auch in Ordnung. Das ist dann einfach nicht meine Kundin. Und für mich ist da eben anderer Qualitätsstandard wichtig. Und bei denen, wo ich wirklich einen langen Rhythmus habe, ich mache ja momentan auch nicht viele Pferde, sondern nur ganz wenige, weil ich ja gerade erst aus der Babypause komme. Aber die, die einen 8-Wochen-Intervall oder länger haben, das sind die, die selber zwischendrin bearbeiten können, die bei mir mal einen Kurs gemacht haben.
Ja,
Und dann ist es natürlich was ganz
dann
anderes.
ist es
Die
ganz
dürfen
anders,
natürlich
ja.
auch längere Rhythmen bekommen. Und das sind aber meistens die, die am gewissenhaftesten sind und mich häufiger rufen, als sie mich eigentlich noch bräuchten.
Ja, das ist auch meine Erfahrung, ja, absolut.
Magst du noch so ein bisschen Kontext geben? Wie laufen die Intensivtage ab? Was kommt auf die Interessierten zu? Gib mal noch mal so ein paar Rahmeninformationen dazu.
Also, jetzt beim letzten Mal, ja, waren es auch so um die 20 Speaker und es wird jetzt dieses Mal auch wieder so sein. Und das sind Interviews von 40 bis 90 Minuten so ungefähr. Also manche sind knapp, manche sind sehr ausführlich. Ja, das sind einfach verschiedene Experten rund um die Pferde- und Hufgesundheit. Und manche Leute sind halt wirklich Hufbearbeiter, manche sind aber auch Tierarzt oder Osteopath oder was auch immer. Und wir gucken aber immer so ein bisschen, dass wir den Fokus mit dem Huf irgendwie verknüpfen. Und da geht es einfach um ganz viele verschiedene Themen. Und das läuft so ab, dass jeden Tag drei Interviews freigeschaltet werden, die dann für 24 Stunden sichtbar sind. Und dann am Ende der Intensivtage gibt es nochmal 2 Tage, wo nochmal alle Gespräche freigeschaltet sind. Und es gibt 2 Preiskategorien, also es ist eben nicht ganz kostenlos, weil ich einfach denke, dass man auch das Ganze so ein bisschen ernster nimmt, wenn man ein bisschen einen kleinen Eintritt dafür gezahlt hat, weil das ist wirklich so das Ziel, dass man sich da wirklich intensiv einmal damit auseinandersetzt und sich dafür wirklich ein bisschen Zeit nimmt. Ja, ich denke, es werden wieder 11 € sein als Ticketpreis, dass man diese Woche dabei sein kann und die Interviews dann sehen kann. Und man kann sich natürlich aber auch das Paket kaufen und dann alle Interviews einfach dauerhaft zur Verfügung gestellt bekommen und die dann auch runterladen, wenn man möchte und so weiter. Ja, das ist einmal so der Ablauf dazu, genau.
Ja, super. Vielen Dank dir, Jutta. Dann ja, hoffe ich, dass möglichst viele teilnehmen an deinen Intensivtagen und sich da
Ja.
das Wissen aneignen, weil ich finde, dass ja leider die Hufgesundheit immer noch oft hinten rüberfällt. Aber es werden zum Glück immer mehr PferdebesitzerInnen, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Und ja, deswegen hoffe ich, dass da auch viele zugucken und
Ja.
einsteigen, vielleicht auch mit dieser Veranstaltung in das Thema Hufgesundheit.
Ja, das hoffe ich auch und ich freue mich darauf. Es ist immer wieder sehr spannend. Letztes Jahr war es schon super spannend und wird wieder so spannend, glaube ich. Und vielen lieben Dank, dass ich hier auch in deinem Podcast sprechen durfte. Und genau. Dankeschön.
Sehr gerne. Einen schönen Tag dir noch.
Dankeschön dir auch.
Wenn du Lust hast, selbst bei den Hufmagie-Intensivtagen dabei zu sein, dann schau mal in die Shownotes. Da findest du nämlich den Link und kannst dich direkt für 11 € bei den Hufmagie-Intensivtagen anmelden. Ich freue mich, wenn du dabei bist und dir auch meinen Beitrag zu den Hufmagie-Intensivtagen anschaust.